Herzlich willkommen beim Online-Kongress Frauenherz. Ich freue mich, dass du zuhörst heute wieder und ich freue mich sehr über meine Interviewpartnerin heute, Theresa Schallreiter. Theresa, du bist seit 18 Jahren verheiratet, du hast zwei Kinder und lebst in St. Veit. Also ich stelle dich eben kurz vor, du hast lange als Religionslehrerin gearbeitet und dann über Dance Embrace die Ausbildung zur Tanzpädagogin und später die Ausbildung zur Tanztherapie gemacht, wo du heute arbeitest in dem Bereich. Du bist über den Ausdruckstanz zur Tanztherapie gekommen. Wie bist du auf den Ausdruckstanz gestoßen? Und was ist deiner Meinung nach dieser Schatz in dieser Form des Ausdrucks?
Ja, hallo, danke Bella für diese Einladung. Genau, also um gleich beim Tanz anzufangen, eigentlich bin ich eingestiegen in den Tanz durch Tanz als Gebet. Also ich bin als 12-jähriges Mädel mitgefahren mit einer Initiative, die nennen sie King's Kids. Und da haben wir eine Woche lang Tänze zu Choreografien, zu christlichen Worship-Liedern gelernt und sind dann 3 Wochen durch Polen getourt und haben auf Markt- und Stadtplätzen da missioniert mit unseren Konzerten. Dann bin ich heimgekommen, habe gleich meine erste Tanzgruppe gegründet, ihnen diese Choreografien gelernt und so. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Tanz und es war für mich eine Offenbarung, weil es gleichzeitig eine ganz neue Gebetsform für mich eröffnet hat. Genau, und ich für mich gemerkt habe, okay, also Wort ist vielleicht nicht so meine erste Sprache, sondern es ist ganz viel über Gesten und über körperlichen Ausdruck. Und da bin ich ja hängen geblieben, habe mir dann nach der Suche gemacht, wie ich das noch weiterbilden kann, habe diese Dance and Praise Ausbildung gemacht, ganz cool, in Meiningen bei der Barbara Linz, falls Sie wer für das interessiert. Genau, und dann eben, also, und ich muss dazu sagen, dass mich Tanz irgendwie durch meine Jugend gerettet hat, also durch diese ganzen hormonellen Wahnsinnsschüben und nicht wissen, wer man ist und wo man hingehört und so. Und genau, und habe durch Tanzen diese Zeit irgendwie überlebt, indem ich einfach, genau, in mein Zimmer die Musik eingeschalten habe und getanzt habe, was das Zeug hat. Und habe damals geglaubt, dass ich die Tanztherapie wahrscheinlich mal erfinden werde. Oder muss, weil wenn das für mich so was Heilsames ist, dann das darf doch nicht in meinem Zimmer bleiben, sondern ich muss das rausbringen in die Welt. Und habe dann irgendwann einmal erkannt, das haben schon viele Frauen vor mir genauso erkannt, genau, also die Tanztherapie gibt es schon und habe dann nur die Ausbildung gemacht, genau, zur Tanztherapeutin. Und ja, worin liegt da die Kraft des Ausdruckstanzes, war deine ursprüngliche Frage, gell? Dass es eben keine Worte braucht, erstens. Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Sprachen, die wir in unserem Ausdruck sprechen, so wie wir die Sprachen der Liebe haben. So gibt es auch unterschiedliche Art und Weisen, wie wir uns am besten ausdrücken. Und das kann manchmal körperlich sein, aber natürlich auch Sprache oder Rückzug oder was auch immer es ist. Aber genau. Und ich finde, so gerade in unserem christlichen Bereich ist dieses körperliche Ausdrücken ja so ganz wenig vorhanden, schon in unseren eben Gesten und Ritualen, die wir so haben. Aber es ist für mich ein ganz ein großes Anliegen, diesen körperlichen Ausdruck auch wieder mehr in unsere christliche wie sagt man dann, Gebetsform oder so zu bringen. Und das nicht der Esoterik zu überlassen. Also genau, das macht mir ganz huschig, dass es immer so esoterisch angehaucht sein muss, sobald man mit dem Körper arbeitet. Das ist nicht so, genau, sondern genau, wir sind geschaffen mit Leib und Seele und deshalb brenne ich so für den Ausdruckstanz und vor allen Dingen für den christlichen, ja.
Danke sehr. Sehr spannend, dass ich da schon so früh, dass du schon so früh damit in Berührung gekommen bist. Und also ich kann dir recht gut folgen, dieses in der Teenagerzeit was zu haben, wo man sich irgendwie ausdrücken kann oder seine Gefühle irgendwo hineinverarbeiten kann, wenn wir über das allein das Musik hören, also schon auch über die Musik ganz viel passiert in mir. Und du hast angesprochen, dass viel auch in Heilung bringt in dir, wenn Aber es geht ja beim Ausdrucksein und wenn du sagst, dass du damit Gebet auch ausdrückst, dann ist ja das Ziel, dass das auch irgendwie nach außen getragen wird, eben nicht nur in den vier Wänden oder gerade bei der Therapie bin ich ja nicht ganz alleine, sondern zumindest mit den Therapeuten oder in einer Gruppe vielleicht. Und ich muss sagen, wenn ich so Ausdruckstanz höre oder höre, dass ich das vor anderen machen muss, dann bin ich selbst so, oh mein Gott, nein, sicher nicht vor anderen. Also ich habe da irgendwie, da kommt mir gleich so eine Panik hoch, dass das einfach nur peinlich ist. Ja? Was glaubst du, sind das so diese Hindernisse, dass wir uns trauen. Ich meine, wir sprechen ja auch miteinander, also wir wollen ja in Beziehung sein, aber sobald es darum geht, das mit unserem Körper oder dem Tanz auszudrücken, haben wir so eine Abwehrhaltung, würde ich sagen, in uns. Woran kannst du das festmachen an etwas?
Diese Scheu ist riesengroß. Es hat in meinen Augen durchaus auch einen kulturellen Grund, warum das so ist, weil wir eben es gewohnt sind, uns sehr, sehr, sehr kontrolliert auch zu begegnen. Und ich entscheide, was ich von mir zeige und was nicht. Und im körperlichen Ausdruck habe ich vielleicht da nicht so sehr die Kontrolle darüber. Und das lässt uns mal zurückschrecken. Also diese Scheu ist, glaube ich, genau, ist mein tägliches Brot, mit der ich arbeite. Und es ist nicht nur Scheu, sondern ich würde sagen, es ist eine ganz eine tiefe Wunde, die das anspricht, sobald Menschen meinen Raum, meinen Tanzraum betreten. Und zwar ist es die Wunde der Scham. Also die Scham ist inzwischen eine unglaublich faszinierende Emotion für mich. Ja, also jede Emotion, also in der Tanztherapie arbeite ich sehr viel mit Emotionen, weil die einfach auf den Tisch kommen, sobald wir in Bewegung kommen. Ja, also äußere Bewegung bringt Inneres in Bewegung und umgekehrt. Und jede Emotion, also genau deswegen arbeite ich sehr viel mit Emotionen. Und jede Emotion hat eine Funktion und dient uns eigentlich zu etwas. Und wir sind so ganz, wir tun uns in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft damit gar nicht so leicht, das wert zu schätzen, welcher Schatz eigentlich in unseren Emotionen liegt. Und um nochmal auf die Scham zurückzukommen, also welcher Schatz liegt in der Emotion der Scham? Es ist eigentlich dieses in Berührung kommen mit meiner Würde. Also fast jede Emotion hat eine Schutzfunktion und die Scham ist also hat diese Funktion, unsere Würde, unser Innerstes zu schützen. Und sobald wir uns zeigen, ploppt die Scham auf und ist für uns vielleicht auch so ein Parameter, so zu überprüfen. Ist das jetzt was, ist dieser Raum sicher genug, um da was Intimes von mir zu zeigen? Glaube ich, dass die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, verantwortungsvoll mit dem umgehen können? Genau. Und eigentlich muss man sagen, ist es wirklich. Ich finde es immer ganz toll, wenn bei Patienten ein Scham aufkommt, weil eben, weil wir so dieses Bewusstsein auch für unsere Würde verloren haben. Und sie erinnert uns daran. Eigentlich ist es genau so eine Erinnerung von, hey, da gibt es eine innere Würde in dir und so wie es sogar, glaube ich, in unserer Verfassung steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber sie genau, spielt natürlich in unserem alltäglichen Sein und Tun kaum eine Rolle. Und die Scham erinnert uns daran. Allerdings, und das finde ich so ein bisschen das Tückische an der Scham, ist es, also es gibt zwei Arten der Scham. Das, wovon ich jetzt gesprochen habe, das ist so die natürliche Scham, die so gottgegebene Scham, die eben diese Schutzfunktion hat, unseres inneren Raumes. Aber es gibt die Scham, die von außen auf uns eingedrungen ist. Also die natürliche Scham ist das von innen nach außen. Ja, also das, was mich von innen schützt, nach außen. Und dann gibt es nur diese Scham, die von außen in unser Inneres eingedrungen ist. Und das sind die Beschämungen, die wir in unserem Leben erfahren haben. Und die haben wir alle erfahren. Und das hat aber nichts mit der natürlichen Scham zu tun. sondern im letzten hat sie sogar unsere Würde ja verletzt, angekratzt, wie auch immer. Und das ist einmal, finde ich, der erste und wichtigste Schritt, wenn man mit Scham in Berührung kommt, für sich zu unterscheiden und zu erkennen, da gibt es zwei unterschiedliche. Und ist es jetzt die Scham, die mich schützt, ja, also die mir sagt, hey, pass auf, da gibt es was Schützenswertes. Oder ist es, triggert es was an, was irgendwann einmal jemand über mich gesprochen, gesagt, wie er immer hat. Und diese Beschämungen sind ja ganz echt tricky, weil ganz oft sind es irgendwelche Dinge, die man so in einem Nebensatz sagt, gell? Oder über irgendjemand über mich gesprochen hat. Aber wir kennen das, glaube ich, auch alle, wir reagieren auf ein Augenrollen, wenn wir wem begegnen, oder ignorieren, oder also die Scham oder die Beschämung eigentlich, so muss ich sagen, hat ganz viele Gesichter, richtig fiese, fiese Gesichter.
Das heißt,
Ja.
die Scham, sozusagen die gottgegebene Scham, also ich habe mal den Vergleich gehört, das ist eben wie dieses Gewand, was Jesus uns gemacht hat, als wir aus dem Paradies hinaus mussten. Ja, es hat was Weiches, was uns Bedeckendes, nichts, was Angenehmes zu tragen, ja, weil es irgendwie zu uns gehört. Ja, aber eben diese andere, die Wunde der Scham, die hat eine viel größere eben Brutalität, trägt sie in sich. Und wie du schon gesagt hast, jetzt ganz unterschiedliche Facetten. Und ich glaube, sie passiert eben ganz, ganz oft unbewusst. Ganz oft unbewusst erleben wir also die Scham, weil wir, glaube ich, so schnell sozusagen intuitiv, also dieses Gefühl, also beschämt zu werden, ist ja ein ziemliches, also eines der unangenehmsten Gefühle überhaupt, glaube ich. Ich glaube, es kennt auch wirklich jeder Mensch. Und wir wollen diesem Gefühl ja sofort entweichen. Und oft haben wir das so gut unbewusst trainiert, dass wir ja gar nicht merken, dass wir gerade eine Beschämung sozusagen aufgenommen haben, und doch bleibt das an uns haften. Was ist das? Also die Scham, die können wir nicht einfach wegwischen, sondern die macht immer, also habe ich den Eindruck, was mit uns. Kannst du auf das vielleicht näher eingehen? Was passiert, wenn diese Scham auf uns trifft, ob wir das jetzt merken oder nicht, nämlich?
Meistens bemerken es wir nicht, wie du gesagt hast, genau. Und Beschämung ist ja auch schon ganz früh in unserem Leben passiert, also sehr wahrscheinlich. Und dieses Gemeine ist eben, dass es ja in unser Unterbewusstes, also wir in unserem Unterbewussten nehmen das an. Wir lernen, wer wir sind, indem wir gespiegelt werden, indem wir reagieren auf das, wie wird auf uns reagiert. Und das speichern wir in unserem Unterbewussten ab und glauben dann, ah, so bin ich. Also das sind diese viel gerühmten Glaubenssätze, von denen halt jeder spricht, die wir in unserem Unterbewussten abgespeichert haben und von denen wir glauben, dass sie unsere Identität sind. Und dabei sind es Urteile, die über uns gesprochen sind oder die wir über uns selbst gefällt haben, weil die Reaktion, weil wir die Reaktion interpretieren. Na, manchmal ist es nur Interpretation eigentlich. Und das ist dieses tricky Ding. Also, dass wir das so in unser Unterbewusstes aufgenommen haben, so bin ich, dass wir das ja gar nicht so leicht identifizieren können, dass es da um Beschämung gegangen ist, um eine Botschaft, die ich von außen empfangen habe, dass jemand über mich gesprochen hat und nichts darüber, was Gott über mich gesprochen hat oder wer ich in meinem Kern bin. So, genau.
Das heißt, die Würde, die wir von Gott empfangen, die uns eben sagt, also eben wer wir sind, die wird, genau an der wird gekratzt mit dieser Wunde der Scham, oder? Genau das verzehrt sie eigentlich, oder? Und kann eben, und das ist gemeine, eben
Ja, genau.
passieren durch das, was wir uns, also ich kann mich erinnern, also aus meiner Kindheit eben, weil du sagst, in der Kindheit schon, ich war mit meinen Schwestern in der Schule, und wenn eine angerufen hat und gesagt hat, ich brauche, keine Ahnung, für die Mathehausaufgabe irgendwas, gib mir eine von den Vieren, dann hat die überhaupt nichts Beschämendes sagen wollen. Aber ich habe mir gedacht, okay, also ich allein bin hier nicht wichtig. Also eben genau diese Lügen, die dann passieren in uns, wie der andere überhaupt nicht gesagt hast, sondern es ist wirklich tatsächlich viel, was wir machen, aber eben unterbewusst, viel später habe ich es verstanden, dass ich mir das vorgesagt habe. Aber es macht was mit uns, es verändert uns und es verändert dann auch, wie wir, also, wie soll ich das sagen, es verändert nicht nur unser Selbstbild, weil wir ja wieder, also in unseren Taten widerspiegeln, wer wir sind. Und wenn ich in unserem Selbstbild da aus diesen Glauben, aus den falschen Glaubenssätzen mir mein Selbstbild bastel, dann agiere ich auch daraus. Inwiefern leben wir aus unserer Scham? Oder so, wo, aus der Wunde der Scham? Was macht das mit unserem Leben?
Es lehnt uns, glaube ich. Nein. Also es nimmt uns unglaublich viel Lebendigkeit, den Mut, das zu leben, das von uns zu zeigen, das Gott in uns hineingelegt hat. Also eigentlich ist es ganz einfach und auch wieder nicht, denn wenn man es mal identifiziert hat, dann weiß man ganz genau, das kann nicht die Stimme Gottes sein.
Mhm.
Also Gott wird niemals sowas über mich sprechen. Niemals. Genau, aber es ist so eine zähe Wunde, dass man gar nicht, also nur sagen kann, so, ich habe es einmal aufgedeckt und dann ist es irgendwie erledigt, gell? Sondern ich persönlich finde, der einzige wirkliche, also na, umgekehrt. Natürlich kann ich in der Therapie und so mit diese Glaubenssätze erarbeiten und schauen, so, was steckt denn dahinter und wo sind diese Beschämungen und so. Das ist harte Arbeit, das finde ich ja wichtig, diese zu ins Licht zu bringen und so. Aber im Letzten heilen kann es nur Gott allein.
Mhm.
Also jede Therapie stoßt an ihre Grenzen. Warum? Weil es die Wunde unserer Identität ist.
Mhm.
Und die Ermutigung ist, mich immer wieder neu unter den Blick Gottes zu stellen und zu fragen, hey, welcher Urteil hast denn du über mich? Und genau, ich finde, das ist nicht nur eine tägliche Entscheidung, sondern also gerade wenn ich merke, bei mir ist so eine Wunde der Scham angetriggert, dann ist das was wirklich so zäh ist, gell? Wo ich merke, so diese Urteile, die kommen so in so unterschiedliche Nuancen so daher. Und das Ziel ist Entmutigung im Letzten. Und das Einzige, was hilft gegen Entmutigung, ist, finde ich, mir unter deinen Blick zu stellen, immer wieder neu. Jetzt, Herr, was sagst du? Mhm. Was sagst du über mich?
Mhm.
Genau, und diese Lügen, die wir da in uns aufgenommen haben, zu entlarven und mit der Wahrheit zu ersetzen. Und die Wahrheit ist Gott. Nur er kann diese Wahrheit über uns neu aussprechen. So. Ja.
Ja, es erinnert mich eh ganz stark an diese Stelle in der Bibel, die berührt mich wesentlich in der Hinsicht. Das ist die Geschichte von einer blutflüssigen Frau, die wir, glaube ich, alle kennen, die Jahre, ich glaube, so über 10 Jahre, 12 Jahre, glaube ich, am Blutfluss leidet. Und da unter den jüdischen Gesetzen ist ja das Gesetz der Unreinheit. Das heißt, sie war eigentlich immer unrein, solange dieser Blutfluss war, dann darf sie mit niemandem in Kontakt kommen. Also sobald jemand sie berührt oder mit ihr Kontakt ist, muss der sich auch wieder waschen. Das heißt, durch diese Unreinheit war sie irrsinnig ausgeschlossen und sie muss sich unfassbar geschämt haben dafür, dass sie anderen immer nur Unreinheit bringt. Also ich glaube, die war wirklich wie gefangen in dieser Scham, die sie zu diesem ganzen Beziehungsabbruch gebracht hat. Und dann drängt sie sich Jesus vor und sie traut sich ihm ja gar nicht zeigen, sondern berührt nur diese Bänder und erfährt sofort körperliche Heilung. Und damit hätte es Jesus ja belassen können. Und er dreht sich aber um und fragt, wer hat mich berührt? Und das sagt er so oft, bis sie sagt, okay, ich muss es sagen, und diesen Schritt nach vor macht, ja, aus dieser Masse hinaus und sich zeigt. Und ich glaube, zum ersten Mal zeigt, wie das seit eben über 12 Jahren, und Jesus sie anschaut und sagt, meine Tochter, ja, und sie sie seit Jahren vermutlich wieder berührt, in Berührung bringt und in Beziehung bringt. Und ich glaube, das war ihm das größere Anliegen tatsächlich. Das eine war die physische Heilung, aber ich glaube, das ist wirklich diese große Sehnsucht Gottes, uns in unserer Würde, in unserer Tochter, in unserem Tochtersein, uns in seinem Blick wieder heil werden zu lassen. Das finde ich, also bringt sie sich, finde ich, sehr gut zum Ausdruck. Aber wie ist konkret,
Und,
wie
entschuldige, und dieses in Beziehung sein, also in Beziehung sein zu mir, in Beziehung sein zu ihm, in Beziehung sein zu allen anderen. Und die Scham verhindert genau das. Ja, sie lässt mich so zurückziehen. ich distanziere mich auch von mir selbst, weil ich mich dafür schäme, vor Gott sowieso. Also ich habe so, ich finde, ich berührte diese Anfangsstelle in Genesis, wo Gott fragt zu Adam, wo bist du Mensch, wo bist du? Und ich glaube, eben diese große Herausforderung ist zu sagen, hier bin ich, Gott. Also mit allem. Also es geht nicht so sehr darum, ich muss der perfekte Mensch werden und schauen, dass ich das Beste aus mir mache und dann kann ich zu Gott kommen, sondern also er hat nicht beschämt. Er hat nicht gesagt, so, Adam, Bursche, jetzt reden wir mal, wie war das mit dem Apfel? Sondern er hat nur gefragt, hey, wo bist du? und dieses, oder auch bei der blutflüssigen Frau, gell, genau, es geht nicht um die körperliche oder nicht nur um diese körperliche Heilung, sondern hey, ich sehe die. ich spüre die.
Ja.
Genau, und das ist was, wo man bei der Scham so merkt, so, also ja. nicht nur trotzdem, also Gott liebt mich nicht nur trotzdem, sondern mit dem und mit dem. Und dieses Annehmen, dieses Akzeptieren, genau, das macht Menschsein aus und das bin ich und genauso will ich mich haben. Und in dieser Ganzheit braucht mich Gott in dieser Welt. Genau, und nicht in meinem Perfektionismus, nicht in meinem schönen Bild, in meiner Maske, die ich so gern trage, sondern in meinem ganzen Menschsein braucht er mich und sendet er mich und ruft er mich.
Genau. Sehr schön, genau. Gott interessiert sich nicht so für unsere Masken, sondern echt für unser Herz. Und da darf eben alles sein, Gott darf alles sein. Das ist auch. Und wie jetzt ganz konkret, wie schaffe ich diesen Raum der Würde und wie schaffe ich es mich, stelle ich die Frage, was sind da die wichtigsten Elemente, wie ich wieder eintauchen kann, in diese, wo ich wieder lerne zu unterscheiden, ja, weil das, diese Botschaft, wo ich diese Maske, wo ich erkenne, es ist echt nur eine Maske und wer bin ich wirklich? Genau. Und auch dieses oft, oder das macht er die Scham, wenn irgendwas passiert und dann kommen diese Botschaften, auf einmal habe nicht ich etwas falsch gemacht, für was ich mich entschuldigen kann, sondern auf einmal bin ich als Ganzes ein Fehler. Ja, wie kann ich da wieder durchbrechen?
Genau.
Ja. Und wie kann ich das unterscheiden wieder?
Genau. Also, warte mal, eins, zwei, drei. Aber nein, also es gibt schon ein paar Dinge. Genau, ich finde, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es eben dieses Gemeine bei der Scham ist, gell? Es gibt nicht nur irgendeine Sache, die ich falsch gemacht habe, sondern dieses Gefühl, also ich bin falsch. So, also das ist so meine ganze Identität eigentlich trifft.
Definitiv.
Und deswegen ist es also wahnsinnig schwer. Also na, ich finde, der erste Schritt ist mal zu erkennen, dass es um Scham geht. Einfach mal dieses Gefühl der Scham wahrzunehmen und auch zu benennen und sagen, aha, oder zu merken, okay, ich schäme mich da gerade. ich finde, dieses Anerkennen von dem, was ist, eigentlich fast das Wichtigste, weil wir gehen immer so schnell drüber über alle Emotionen und alles, was uns da so im Weg steht im Leben. Aber also drüber gehen, verdrängen, irgendwo hinschieben, ja, es funktioniert halt. Es funktioniert ja relativ lang, das ist ja das Gemeine. Aber genau, es führt uns nicht in die Fülle und nicht in die Lebendigkeit.
Mhm.
Und bei der Scham, also gibt's keinen anderen Weg, als durch die Scham hindurchzugehen.
Mhm.
Also durch die Beschämung. Also es ist jetzt ganz wichtig, dass wir diese Unterscheidung getroffen haben, denn ich würde es nicht dazu aufrufen, unseren natürlichen Schutz der Scham aufzugeben. Aber ich glaube, also ihr spürt es inzwischen so, um was es da geht. Genau, also es geht nicht anders, als durch die Scham hindurchzugehen, um in eine neue Lebendigkeit und in eine neue Fülle zu gehen. Und was bedeutet das? Also ich würde mal behaupten, oder Brené Brown, glaube ich, sagt das irgendwann einmal, die Scham lebt von der Sprachlosigkeit. Und sie einfach mal nur beim Namen zu nennen, das ist wirklich wie die Nadel in den Luftballon. Also die Scham, die fällt so schnell in sich zusammen und ist unglaublich, also bläst sie unglaublich auf, wenn wir sie nicht beim Namen nennen, wenn wir nicht drüber sprechen, wenn wir uns nicht zeigen und wenn es nur unter Anführungszeichen mal im ersten durch Sprache ist. Und das ist natürlich also tricky, weil was macht die Scham? Ja, sie macht uns sprachlos. Ja, sie macht uns ja beziehungslos. Wir ziehen uns zurück. Das kann ich doch nicht sagen. Und so, genau. Aber genau, wir müssen mutig durchgehen und durch die Beschämung oder durch die Scham hindurchgehen und uns zeigen. Also bei den Patienten sage ich ganz oft, dieser Widerstand, sie zu zeigen, ist ganz, ganz, ganz normal. Und das ist auch total okay. Aber überprüfen Sie ganz genau, ist es ein Widerstand, wo es dran ist, einfach mal nur einen Schritt zu probieren und zu schauen, was passiert denn, wenn ich mich so nur mit meinem Schulterzucken sage vielleicht. Also wenn ich mich mal entscheide für eine kleine Sache, wo ich mal ausprobiere, passiert wirklich das, was ich glaube. Nämlich, was weiß ich, die Buhrufe und die nächste Entwürdigung oder so irgendwas, gell? Oder merke, puff, das ist eigentlich dieser gemeine Luftballon, der sich da aufblasen hat. Genau, natürlich kann es auch sein, also dass dieser Widerstand auch gerade wichtig ist, also eben um was zu schützen, weil der Raum nicht passt, dieser sichere Raum nicht passt. Also wenn du merkst, so Scham ist ein ganz großes Thema in deinem Leben, dann such da einen Menschen, bei dem du dich zu 100% sicher fühlst und wo du so diesen ersten ganz vorsichtigen Schritt einfach mal gehst und du zeigst in einem ganz, ganz kleinen, in einer kleinen Sache erst mal vielleicht. Ja. Genau, wäre so mein erster Tipp. Genau. Und das zweite, vielleicht darf ich das gleich anfügen. Vielleicht sie nicht nur oder ausschließlich mit der Scham beschäftigen. Also damit hat man eh mal genug Arbeit, das alles so zu identifizieren. Also könnte zum Beispiel auch so, wenn man sich damit mehr beschäftigen will, mal so seine eigene Schamgeschichte aufschreiben. Also wo sind so Momente gewesen in meinem Leben, wo ich Beschämung erfahren habe? Weil man ganz viel von diesen Erfahrungen eben verdrängt hat. Und erst wenn man sie wieder präsent kriegt, dann merkt man, deswegen mache ich vielleicht das oder das nicht mehr. Oder deswegen traue ich mir das oder das nicht zu, weil, keine Ahnung, irgendeine Beschämung passiert ist in der Vergangenheit. Also so die Geschichte der eigenen Beschämung schreiben, genau, kann da ganz hilfreich sein. Das zweite wird's vergessen, vielleicht fällt es mir noch ein. Genau. Also genau, das eine ist, sie mit der Scham zu beschäftigen und das andere, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen eine neue Entdeckung von mir, ist, sich mit seiner Würde zu beschäftigen. Also ich finde, das macht man viel zu wenig. So, was macht denn eigentlich meine Würde aus? Was sind denn so die Facetten meiner Würde? Wie steht's denn mit meiner Selbstachtung? Wie steht's mit meiner Barmherzigkeit mit mir selbst? Genau, anerkennen, wer ich bin. Ja, genau, da gibt's so unterschiedliche Facetten, wo wir unserer Würde einfach wieder neu bewusst werden dürfen, finde ich. Über das sprechen wir viel zu wenig.
Das heißt, genau, ich nur ganz kurz, würde ich sagen, es braucht oft nur einen Menschen, der einem, wo ich sicher bin, genau, und ich habe mir oft gedacht, es reicht, dass das allererste ist, sogar man selber. Man kann sich selber mal kurz in den Arm nehmen und sagen, hey, du bist gut. Und Mut sammeln und dann wirklich es jemand anderem sozusagen auch zu sagen, sich zu zeigen. Und dann sieht, das heißt, es ist eigentlich ein Schritt für Schritt zurückerobern seiner Würde, die ja nie verloren geht, die immer da bleibt, nur für uns manchmal nicht mehr sichtbar ist oder nicht mehr greifbar ist, um in unsere Identität einfach wiederzukommen. Genau.
Genau.
Ich hätte jetzt, genau, wir kommen langsam zum Schluss und ich würde dich aber gerne fragen, gerade für mich als Frau, was ist das Geschenk, wenn ich dieser Scham begegne und mich nach dieser, und sie heil, also die Wunde der Scham sozusagen heilen lasse und eintauche in meine Würde? Also zum einen, vielleicht sage ich noch eine kleine Frage davor, warum, also es ist, betrifft Mann und Frau, ja, aber gerade wir Frauen neigen schon schnell dazu, in diese Lügen zu noch schnell, also die Lügen Glaubenssätzen, ja, da hineinzufallen, uns anders zu präsentieren. Genau, das vielleicht als vorige Frage und danach die, was ist das Geschenk an mich selber, wenn ich dem nachgehe?
Also, ich bin da in meinen Überlegungen noch nicht gar so weit, aber ich glaube, dass männliche und weibliche Scham unterschiedlich ist. aber das ist jetzt mehr so ein Gefühl, das ich noch nicht so ganz genau konkret irgendwie benennen könnte. Aber vielleicht hat es mit dem zu tun, dass schon für uns Schönheit einfach so ein hoher Wert ist und wir ja schön sein wollen. und diese Gabe, auch, die wir zu geben haben, ja, also oft so ins, so verzerrt wird. Genau, und wir da beschämt werden für äußere Dinge, wird gern irgendwie Schönheit neu definieren und uns mehr damit auseinandersetzen, was unsere innere Schönheit ausmacht. Und uns das mehr, also uns ermutigen, uns Frauen, uns das auch mehr zuzusprechen. Genau, die äußere Schönheit zu, weiß nicht, und sagen, uns zu bestätigen, das können unsere Männer machen, aber so auch die innere Schönheit, ich finde, da dürfen auch wir Frauen oder vielleicht auch wir Mütter unseren Töchtern oder so, ich wünsche die mir irgendwie mehr. Dieses Schärfen unserer Würde, diesen Blick Gottes, den er da auf uns hat. Ich glaube, das größte Geschenk ist, dass wir unsere Identität uns von Gott eigentlich neu schenken lassen. Dieses Mensch, wo bist du, zu beantworten mit, hier bin ich. Ganz kurz und knackig, so wäre so meine spontane Antwort
Und
drauf.
dann aus dem Leben, wer wir sind, wer wir tatsächlich sind. Und
Und
was ist das
natürlich, also
Geschenk?
der Rattenschwanz daraus, oh, entschuldige. Der Rattenschwanz daraus ist Lebendigkeit und Fülle und so in unsere Gaben hineinzusteigen und ihm zu zeigen, in dem, wer ich bin. So, genau. Weil das Gemeine ist ja, dass wir bei der Scham nicht nur das zurückhalten, was vielleicht wirklich nicht so schön ist, was ja, also, wo wir sagen, okay, daran muss ich arbeiten und das ist eine Schwäche von mir, sondern die Scham ist ja das, die hält uns ja zurück, uns zu zeigen, nämlich auch mit dem, was allem da ist an Gaben. So, genau. Und deswegen glaube ich, also braucht es dieses Durchgehen durch die Scham, damit die Fülle deines Seins irgendwie sichtbar wird, so ganz groß gesagt.
Sehr gut, es kommt groß. Und das Geschenk an die Welt, ich meine, es liegt eh schon darin.
Ja, das Geschenk an die Welt. Also ich glaube, dass die Welt eine ganz andere wäre, wenn wir uns in unserer Scham und im letzten in unserer Verletzlichkeit
Nicht einmal.
zeigen würden. Also ich glaube, sie wär ganz andere. Und erlebst oder darfst manchmal im Kleinen erleben, wenn es möglich ist, in Beziehungen sie in eben auch in seiner Verletzlichkeit zu zeigen, so in seinem Ganzen. Was für einen Riesenunterschied das in Beziehung ausmacht. Und also genau, also nicht nur es wäre das größte Geschenk, sondern ich glaube, dass das größte Geschenk ist, das wir der Welt machen können, in unseren Familien. Vielleicht zuallererst und der Rest, genau, setzt sich ja dann fort. Aber ich glaube, dass ein unglaublicher Schatz darin liegt. Ich glaube nicht, dass es nur einen Krieg auf dieser Welt geben würde, wenn wir uns in unserer Verletzlichkeit sagen konnten. Ja. Aber gut, wieder sehr groß gesagt. Es reicht im Kleinen. Ja.
Ich finde, das Große ist echt gut. Danke, so Theresa. Wir kommen tatsächlich zum Schluss. Wenn man mehr von dir hören will oder mit dir in Kontakt treten möchte, wie macht man das?
Also über Homepage, die heißt www.bewegtesinnenleben.at. Genau, da einfach mal reinschauen, gibt es ein Kontaktformular, da gibt es Möglichkeiten, mich zum Seminar einzuladen oder so. Genau.
Sehr gut,
Oder
sehr
einfach
schnell lassen.
bisschen zu lesen, um was es da so geht. Ja.
Spricht eine große Ermutigung an alle. Sie ist echt ein großer Schatz, die Theresa, viel zu sagen. Danke sehr. Und dann gebe ich dir jetzt noch das Schlusswort. Gibt es eine letzte Ermutigung, was Letztes, was du den Frauen, die gerade zuhören, mitgeben möchtest?
Also Entmutigung lügt, möchte da einfach zu sprechen. Genau, Entmutigung lügt. Und ich möchte einladen, die jetzt heute ganz neu unter den Blick Gottes zu stellen und dieses Wort, ich liebe dieses Wort, so steh auf, meine Schöne, steh auf. Genau, das möchte dir, die du jetzt zuhörst, zusprechen. Steh auf, meine Schöne, steh auf. Und Entmutigung lügt. Genau.
Wow. Danke sehr, Theresa. Danke für deine Zeit. Danke für deine Worte und deine Hingabe zu
Sehr
diesem
gern.
ganzen Impact, den du mitbringst. Danke sehr und einen schönen Tag dir noch. Ciao.
Danke dir, liebe Bella. Sehr cool, was du da machst. Ja.